mit zunehmendem Erfolg hatte ich auch immer mehr das Gefühl, dass da Neid ein Faktor ist bei gewissen Personen. So nach dem Motto, der hat nur so viel Erfolg, weil er Glück hat. In der Situation war dann quasi der Weg vorgezeichnet, dass ich Unternehmer bleiben müsste, weil ein formelles Bewerbungsverfahren oder so für irgendeinen Arbeitsplatz wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und habe ich auch noch nie gemacht. Als ich dann zum Fädenziehen eine Woche später zurück in die Klinik kam, sagte mir dann der Assistenzarzt, apropos, Herr Zimmer, wir haben das Ergebnis aus der Gewebeprobe zurück und es ist ein Tumor, also Krebs. Und der Optimismus war eigentlich, ich sag mal, wenn man, wie ich in der Situation, mehr oder weniger gefühlt mit dem Rücken an der Wand steht, was bleibt einem anderes übrig für die Flucht nach vorne? Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, kann ich mir das hier noch vorstellen bis zur Rente? Und damals war ich dann irgendwie 33 und habe mir gedacht, 30 Jahre, da werde ich wahnsinnig. Und deswegen sage ich, Fleiß ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und damit kann man, glaube ich, ein Stück weit auch sein Glück erzwingen.
Heute zu Gast der Unternehmer David Zimmer. Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mehr Mut zum Glück im Jahr 2021. Ich habe heute den Unternehmer David Zimmer zu Gast. Er hat sehr erfolgreich das Unternehmen Inexio aufgebaut und es im vergangenen Jahr für über 1 Milliarde Euro an einen schwedischen Investor verkauft. Darüber hinaus hat er einen sehr interessanten Lebensweg gehabt und darüber hat er in seiner Biografie geschrieben, die heißt Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance. Und das Buch hatte er mir zugeschickt im vergangenen Jahr. Und nach dem Lesen wusste ich, David ist der perfekte Gast für mehr Mut zum Glück. Und wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Dinge, wie beispielsweise den Umgang mit Rückschlägen, wie man Ziele verfolgt und wie man auch in heiklen Situationen den Optimismus bewahrt. Darüber hinaus geht es auch um Digitalisierung in Deutschland, um die Startup-Kultur, um Führungsqualität und noch einiges mehr. Wir sprechen sehr, sehr viele Themen an und genau das macht das Gespräch mit David Zimmer auch aus. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören des Interviews. Meine Leitung geht heute ins Saarland zu David Zimmer. Er ist erfolgreicher Unternehmer und hat mit Herzblut vor kurzem seine Biografie veröffentlicht. Wir wollen heute über Glück, Mut und Erfolg sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, David.
Ja, vielen Dank, Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bin gespannt auf die nächste Stunde, die wir uns hier unterhalten werden.
Ja, ich auch, denn du hast mir im Spätsommer dein Buch mit Widmung zugeschickt und das war dann auf einmal im Briefkasten und dann habe ich das erstmal auf meinen riesigen Bücherstapel gelegt, weil ich hatte vorher tatsächlich noch nichts von dir gehört und dann habe ich irgendwann angefangen, dein Buch zu lesen und ich hatte es sehr schnell durch und wusste schon sehr früh, dass du der perfekte Gast für diesen Podcast bist. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du denn überhaupt auf mich aufmerksam geworden?
Also ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber ich bin natürlich auch schon länger an der Börse aktiv, privat im Wesentlichen und habe mich auch schon lange mit dem Thema ETF und so weiter beschäftigt oder überhaupt Geldanlage außerhalb von diesen Produkten der Banken. Und irgendwann wurde bei Spotify, bei Podcasts warst du ganz oben und dann habe ich das mal reingehört und seitdem bin ich regelmäßiger Hörer.
Das freut mich zu hören. Dann lass uns mal über dich sprechen. Welche Rolle spielt denn allgemein Glück in deinem Leben?
Meine Oma hat früher mal ketzerisch gesagt, Glück ist mit den Tüchtigen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Spruch, der heute auch noch Wahrheit hat. Ich habe sehr oft die Diskussion, also mit zunehmendem Erfolg hatte ich auch immer mehr das Gefühl, dass da Neid ein Faktor ist bei gewissen Personen. Und so nach dem Motto, der hat nur so viel Erfolg, weil er Glück hat. Und ich glaube, Glück gehört auch dazu. Aber wenn man Glück nicht herausfordert oder aktiv etwas dafür tut und nur auf der Couch liegt und Netflix schaut, dann glaube ich, kann man auch nicht erwarten, Glück zu haben, sondern es ist einfach so, zum Beispiel meinen Vertriebsleuten sage ich immer, ihr dürft nicht nur einen Pfeil werfen beim Dartspielen in der Hoffnung, ihr trefft ins Schwarze, sondern wenn ihr 1000 Pfeile werft, dann könnt ihr euch eigentlich die Augen zubinden, einer wird ins Schwarze treffen, einfach weil es statistisch so sein wird. Und deswegen sage ich, Fleiß ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und damit kann man, glaube ich, ein Stück weit auch sein Glück erzwingen.
Ja, das kommt in deinem Buch ja auch rüber. Du hast vor kurzem dein Startup Inexio für über 1 Milliarde Euro an einen schwedischen Investor verkauft. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden davon noch nie gehört haben. Ich hatte vorher auch noch nicht davon gehört. Was macht denn Inexio genau?
Also ich habe Inexio 2007 gegründet mit der Idee, dass die Kupfernetze von der Deutschen Telekom, also mit DSL, zu langsam sind. Im Wesentlichen getrieben dadurch, dass alle meine damaligen Kunden gesagt haben, ihr Internet ist zu langsam. Und da habe ich gesagt, da muss man ja was tun. Ja. Und ich war damals in leitender Position bei einer Tochterfirma von RWE, den ich vorher, mein vorheriges Unternehmen, verkauft hatte. Und ja, so ist dann die Idee entstanden, wir bauen Glasfasernetze. Leider ist in so einem Großkonzern so etwas Disruptives oder etwas Revolutionäres schwer durchsetzbar. Und nachdem wir dann dort kein Gehör gefunden haben, habe ich dann gesagt, okay, dann kündige ich halt. Ja. Und habe dann im Wesentlichen in der Einliegerwohnung bei mir zu Hause einen Telekommunikationsanbieter neu gegründet.
Und das ist ja relativ schnell auch gut gewachsen. Ist Inexio als Startup jetzt eins der erfolgreichsten Einhörner in Deutschland?
Also ich glaube schon, weil wir bei allem Wachstum, also wir hatten ursprünglich einen Businessplan, wo wir davon ausgegangen waren, 5 Jahre Verluste zu schreiben. Das konnten wir aber schon im dritten Jahr übererfüllen. Also sprich, wir waren seit dem dritten Jahr profitabel. Und bei vielen Einhörnern ist es ja so, dass das im Prinzip von der Fantasie der Zukunft getrieben ist. Also sprich, man erwartet dort irgendwelche Plattformeffekte oder man erwartet den Marktführer der Zukunft. Und bei uns war es so, dass wir hochprofitabel waren. Also wir haben im letzten Jahr, als wir uns an EQT, das ist der schwedische Investor, verkauft haben, hatten wir etwa ein EBITDA von 42 Millionen Euro. Also das ist ein hochprofitables Geschäft gewesen bei knapp 100 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Und ja, das beantwortet auch ein bisschen so deine Frage. Ich habe das mit meinem Bruder und noch einigen Kollegen mehr gegründet in 2007. Und wir haben dann im Prinzip von 2007 bis 2019 einen Anbieter aus dem Boden gestampft von 0 auf 100 Millionen. Und bei totaler Profitabilität. Und es gibt halt auch viele andere, die nicht nur auf Wachstum setzen, sondern auch auf Profitabilität. Aber bei vielen ist es halt so, dass es im Prinzip, ich sag mal, ein Tesla oder andere Werte, die haben ja nur ganz geringe Gewinne bisher ausgewiesen, sondern setzen komplett auf die Wachstumskarte. Und das war bei uns mal ein bisschen anders. Wir haben immer gesagt, wir wollen wachsen, aber dabei dürfen wir die Profitabilität nicht aus den Augen verlieren. Von daher, glaube ich, sind wir schon ein besonderes Einhorn.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auf eurer Homepage ein Zitat von dir gefunden. Wir bringen Glasfaser dorthin, wo die Menschen schon am längsten darauf warten. Das ist für uns eine Frage der Verantwortung. Das heißt, es geht in erster Linie darum, Menschen Glasfasern zu bringen, die jetzt abgelegen auf einem Dorf leben und da sehr, sehr schlechtes Telekom-Internet wahrscheinlich haben.
Genau, also daran hat sich im Wesentlichen nicht viel geändert seit Gründung. Man braucht ja immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal oder ein neudeutsch Unique Selling Point. Und die Überlegung war dann halt, warum wollen wir der 21. oder 22. Glasfaseranbieter in Frankfurt, Berlin oder München sein, während Leute auf dem Land, also ich sage jetzt mal, die meisten Netze haben wir in Rheinland-Pfalz gebaut, in der Eifel oder im Hunsrück, die haben keinen Anbieter, nur das Kupfernetz der Deutschen Telekom. Warum geht man nicht dorthin? Das ist von der betriebswirtschaftlichen Kalkulation manchmal schwierig oder oft schwierig, aber man kann auch immer wieder Wege finden und es gibt auch dort interessante Investitionsmöglichkeiten. Am Ende des Tages gibt es auch bei uns ganz harte Wirtschaftlichkeitskriterien, die müssen getroffen werden. Wenn wir die nicht erreichen, reden wir dann in der Regel mit den Kommunen und verhandeln Zuschüsse oder Subventionen. Und im Mix aus beiden Komponenten ist es uns gelungen, sehr, sehr viele Dinge umzusetzen, wo die Deutsche Telekom und andere große Anbieter vorher gesagt haben, das kann man wirtschaftlich nicht ausbauen.
Habt ihr denn jetzt wegen des Corona-bedingten Homeoffice noch deutlich mehr zu tun als vorher?
Ja, absolut. Also Corona ist für die Wahrnehmung, dass man eine schnelle Internetverbindung benötigt oder dass das eigentlich also genauso wichtig wie fließendes Wasser und Strom ist, ist jetzt, glaube ich, seit Corona auch dem letzten Zweifler bewusst geworden. Und von daher haben wir die Erfahrung gemacht, im ersten Lockdown im Frühjahr war das so, dass wir im März und April mit die höchsten Auftragseingangszahlen hatten, also weil plötzlich alle unsere Kunden mehr Bandbreite gebraucht haben, also insbesondere die Firmenkunden, die dann alle ins Homeoffice geschickt haben, die dann aber ja irgendwie weiterarbeiten mussten. Und die wollten dann alle, wo man vorher der Meinung war, ein 100-Megabit-Anschluss reicht für uns in der Firma, die wollten dann alle auf Gigabit oder sogar noch schneller aufrüsten. Das war für uns wie ein kleines Konjunkturprogramm. Auf der anderen Seite ist natürlich der Vertrieb immer schwieriger geworden, weil es war ja keiner mehr da, sondern es war im Prinzip, alle waren im Krisenmodus und mittlerweile ist es ja auch wieder ähnlich. Aber von der Grundwahrnehmung, dass diese, sagen wir mal, Kommunikationsinfrastruktur das wichtigste Medium der Zukunft ist, das hat jetzt, glaube ich, der Letzte auch verstanden.
Dann lass uns mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich habe ja dein Buch schon angesprochen, Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance. Und dein Weg zum erfolgreichen Unternehmer, der begann ja durch einen Schulabbruch. Warum hast du damals die Schule kurz vor dem Ziel abgebrochen?
Ja, das war eigentlich so. Ich war mit 16 ein Jahr im Schüleraustausch in Amerika und hatte dort das Glück, auf einer sehr, sehr elitären Privatschule zu landen, also außerhalb von dem öffentlichen amerikanischen Schulsystem, und habe dort gesehen, was alles mit individueller Förderung und, sagen wir mal, überhaupt Individualität im Bildungssystem möglich ist, wo man nicht alle über einen Kamm schert, sondern auf die erstmal rausarbeitet, welche Talente man hat und dann im Prinzip einen individuellen Lehrplan sich auch zusammenstellen konnte. Das hat mich total motiviert nach einer gewissen Zeit. Und ich kam dann ins deutsche Schulsystem zurück und war vollkommen frustriert, wie das hier alles nur nach Schema F ablief. Und hatte dann auch sehr viele Konflikte. Parallel hatte ich schon mit meinem ersten Unternehmen angefangen, musste dann häufig auch immer die Schule blau machen, um dann Kundentermine wahrzunehmen. Ja. Und ich hatte dann irgendwann den Schuldirektor, den hatte ich im Physikunterricht. Da hatte ich dann ein paar Stunden vorher gefehlt. Und es ging dann darum, dass man eine herausfordernde Aufgabe an der Tafel rechnen sollte. Ich bin dann da vorne hin und habe das vorgerechnet, fehlerfrei. Und daraufhin gab es dann einen riesen Konflikt mit dem Direktor und mir, der mir unterstellt hätte, ich würde ihn hier gern lächerlich machen, so nach dem Motto, mehrere Male seinen Unterricht schwänzen und dann mich da hinstellen und hier so arrogant die Aufgabe davor rechnen. Und was er halt nicht wusste, weil es ihn noch gar nicht interessiert hat, ist, dass ich in dieser Zeit in Amerika dieses ganze Material schon durchgemacht hatte. Das heißt, es war für mich eigentlich nur eine Wiederholung. Und deswegen konnte ich das halt alles schon. Das hat aber gar keinen interessiert. Und dieser Konflikt in dieser Schulstunde hat sich dann so hochgeschaukelt, dass ich ihn, also der hat mich dann vor versammelter Mannschaft nur noch angebrüllt. Und dann habe ich meine Tasche gepackt und habe gesagt, ich gehe. Und er hat dann gemeint, wenn ich jetzt gehe, dann bräuchte ich nie mehr zu kommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, so habe ich das auch gemeint. Also ich gehe jetzt nicht, um morgen wiederzukommen, sondern hier war mein letzter Schultag. Und das war dann auch so. Das war so etwa ein halbes Jahr vor dem Abitur oder 4 Monate, ich weiß gar nicht mehr genau.
Und das hast du bis heute auch nicht nachgeholt?
Nein.
Das heißt, das war dann tatsächlich auch eine Grundsatzentscheidung, weil du der Meinung warst, das funktioniert auch ohne einen Abschluss, ohne Abitur.
Genau, also ich hatte damals schon einen relativ klaren Weg, was ich machen wollte. Also irgendwie Unternehmer und selbstständig sein und mir nicht von irgendjemandem erzählen lassen, wie das zu funktionieren hat. Und hatte ja auch schon die ersten Erfolge dort und war mir der Sache relativ sicher. Meine Eltern waren natürlich überhaupt nicht so begeistert in dem Moment, haben das aber trotzdem dann irgendwie gutiert und mich auch weiter unterstützt. Aber in der Situation war dann quasi der Weg vorgezeichnet, dass ich Unternehmer bleiben müsste, weil ein formelles Bewerbungsverfahren oder so für irgendeinen Arbeitsplatz wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und habe ich auch noch nie gemacht, mal davon abgesehen. Sodass es im Nachhinein ist man immer schlauer, aber war es doch die richtige Entscheidung.
Du hast ja schon gesagt, du hattest dein erstes Unternehmen schon gegründet und warst da am Anfang auch ziemlich erfolgreich, hattest ja auch unterschiedliche Kundentermine, wie du eben gesagt hast. Trotzdem warst du relativ schnell pleite. Was ist damals genau passiert?
Ja, also nach den ersten Erfolgen, wo das ein ganz kleines Unternehmen im Arbeitszimmer von meinem Vater im Elternhaus ging das los, mit geringen Kosten. Ich hatte damals 2 oder 3 Kollegen und Mitarbeiter dann aufgebaut und es war sehr erfolgreich, weil halt auch auf niedriger Flamme. Und mit zunehmendem Erfolg, sagen wir, ist man dann noch ein bisschen unvorsichtiger geworden oder hat da auch ein Stück weit seine Wege verlassen. Und dann kam mein Großvater, mit dem ich kein sehr gutes Verhältnis hatte, mein Vater auch nicht, auf die Idee, er könne das ja auch unterstützen und wollte dann unbedingt einsteigen. Und dann hat man einen Fehler gemacht, den ich bei vielen Unternehmerkollegen auch gesehen hatte. Man hat mal einen Schritt gemacht, der war dann zu groß. Vor allem, als ich den gemacht habe, war ich gerade kurz vor 19 und konnte das auch nicht absehen. Und viele dieser familiären Konflikte, die mein Opa über diesen Einstieg heilen wollte, so nach dem Motto, er wollte jetzt mal was Gutes tun, die sind dann natürlich in diese Gesellschaft. Also wir haben dann eine GmbH gegründet mit relativ viel Geld, 300.000 D-Mark Stammkapital damals. Und das hat zu 2 Dingen geführt. Zum einen hatte ich plötzlich familiäre Konflikte in meiner Firma, wo die gar nicht hingehört haben. Ja. Und zum zweiten, mit 300.000 Mark war das Rad auch schon sehr groß. Und wir hatten noch Bankkredite aufgenommen, für die ich auch gebürgt hatte. Und dann kam eine Situation auf, dass mein Opa von mir, also ich kam da mit meiner Frau zusammen, die 14 Jahre älter ist wie ich. Und mein Opa fand das, der war noch so ein alter Patriarch, der fand das gar nicht cool. und hat dann von mir verlangt, ich solle diese Frau verlassen. Und das habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann daraufhin rief er bei der Bank an und hat seine Bürgschaft zurückgezogen. Und daraufhin haben die Konten eingefroren. Man konnte das zwar mit massivem Aufwand nach ein paar Wochen nochmal ändern, dass die Bank halt nicht die Nerven verloren hat, aber da war die Krise da. Und ich habe dann noch über fast anderthalb Jahre versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Und das hat auch noch immer sehr viel Geld gekostet. Also im Kern war es familiäre Konflikte, die in die Firma reingeschwappt sind. Und das hat man ja sehr oft bei Familienunternehmen, die dann irgendwie scheitern, auch in zweiter oder dritter Generation, weil da halt ganz viele Themen plötzlich auftauchen, die gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben und auch noch gar nicht da reingehören. Hm. Aber dann trotzdem da sind. Und das war hier genauso.
Ja. Und man muss ja auch sagen, du bist mit deiner Frau heute auch noch glücklich verheiratet, ne?
Ja.
Und das nach über 20 Jahren? Wie viele Jahre sind wir jetzt?
29 sind wir zusammen und 27 davon verheiratet.
Also war es damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da klare Kante zu zeigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal losgelöst von dieser Frage, aber insgesamt ist es eine Unsäglichkeit, sich von jemand anderem ins Leben rein diktieren zu lassen.
Ja.
Ich meine, das ist mein Leben, ich muss das führen und nicht das von meinem Großvater. Und das kann ich nur jedem empfehlen, da sollte man auf seine innere Stimme hören und nicht zu sehr. Man kann sowieso nicht jedem recht machen und am besten hört man nur auf sich selbst und nicht, was andere denken.
Aber du hattest in jungen Jahren, also mit 19, auf einmal 57.000 Mark Schulden. Das ist ja ein riesengroßer Berg. Und die meisten, die wären unter dieser Last zusammengebrochen. Wie hast du das gelöst, dass du nicht darunter zusammenbrichst?
Ja, also das mit den 750.000 D-Mark stimmt. Aber da waren ja auf der Gegenseite auch noch Vermögensgegenstände da. Also sprich, ich hatte ja Kunden, auch zufriedene Kunden, mit denen konnte man ja weiter Geschäft machen, sodass, ich sage mal, es ist schon ein Unterschied, 750.000 D-Mark Schulden aus dem Unternehmen zu haben, was nicht funktioniert hat, versus ich hätte jetzt 750.000 D-Mark Schulden aus, übersteigertem Konsum oder so. Ich glaube, dann ist es viel, viel schwieriger. Aber im Kern haben wir dann, damals hieß das noch Konkursverfahren durchgezogen und ich habe dann mit der Bank gesprochen, dass die mir halt quasi die Assets verkauft haben. Ich habe dafür die Bürgschaft erfüllt, aber es konnte dann quasi auf einem niedrigeren Level wieder weitergehen und man ist also ich war dann mit einem Kollegen noch alleiniger Gesellschafter von der Firma, die ganzen familiären Konflikte waren raus und Ballast wie zu viel Personal, Mietvertrag, der dann zu groß war, man hat dann irgendwann ein Büro angemietet, das konnte man ja dann alles im Rahmen des Konkursverfahrens loswerden und so hat man dann wieder, sagen wir, back to the roots, auf kleinerer Flamme ein erfolgreiches Unternehmen weiter aufgebaut. Und das geht dann schon, wenn, sagen wir, der Kern eines Unternehmens intakt ist. Also ich sag mal, wenn man Kunden hat, die auch bereit sind, weiter zu einem zu stehen, dann kann man ja darauf aufbauen und wieder was aufbauen. Schwieriger ist halt, wenn man wirklich jetzt, ich sag mal, drei dicke Autos sich gekauft hätte und die an die Wand gefahren. Dann ist es natürlich schwierig, da wieder rauszukommen.
Ja, absolut. Wie lange hat das gedauert, bis du da raus warst aus den Schulden?
Also die letzte Rate habe ich, glaube ich, gezahlt Ende 98. Das habe ich in meinem Buch auch kurz beschrieben. Und ich meine, das ist das eine. Ich meine, jedes Unternehmen hat ja ein gewisses Maß an Fremdkapital. Das ist auch ja, sag mal, betriebswirtschaftlich effizient. Aber die Frage ist halt, wann war man aus dem Thema raus, dass es so eine erdrückende Schuldenlast, weil das quasi die Schulden eigentlich zu hoch waren. Das ging so etwa 3 Jahre. Also das waren auch wirklich drei harte Jahre, wo ich keinen Urlaub gemacht habe. Alles, was an, sagen wir mal, Überschuss im Unternehmen erwirtschaftet wurde, ging in die Tilgung von den Krediten oder von diesem einen Kredit. Und das war, sagen wir mal, mental die höchste Herausforderung, weil man hat gesehen, es lief gut, aber man hat halt dieses Problem aus der Vergangenheit noch wie so ein Mühlstein um den Hals hängen. Und obwohl man Erfolge hatte, wurde man immer wieder an die Fehler der Vergangenheit erinnert. Und das ist natürlich mental extrem herausfordernd.
Ja, du hattest noch einen weiteren Mühlstein, ne? Bei dir wurde ja während der Zeit auch noch eine Krebserkrankung festgestellt. Wo hast du denn zu dieser Zeit wirklich diesen Optimismus dann auch hergeholt?
Ja, also das mit der Krebserkrankung, das ist schon ein bisschen was anderes, weil das ja nicht über 3 Jahre ging, sondern ich habe mich eigentlich gesund gefühlt damals. Also die Krebsdiagnose habe ich im September 1996 bekommen. Und das war so, dass ich zum Grillen bei meinen Eltern war und meine Mutter, die hat dann die ganze Zeit mich so komisch angeschaut und hat gemeint, mein Hals sei irgendwie dick. Und ich habe das gar nicht ernst genommen. Die hat dann aber gar keine Ruhe mehr gegeben. Jedes Mal, wenn ich dann folgedessen wieder zu meinen Eltern kam, hat sie mir mal meinem Hals da rumgemacht und geguckt und rumgedrückt. Und irgendwann war ich dann so genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mal zum Arzt und lass mich da untersuchen. Also zum Spezialist, mein Vater ist selbst auch Arzt. Ja. Und dann habe ich dann ein sogenanntes Sintigraphie machen lassen. Das ist im Prinzip so eine Untersuchung der Schilddrüse. Kriegt man so radioaktives Mittel gespritzt. Mhm. Und dann kam raus, ich habe da zwei Knoten, die relativ groß waren. Aber da ich sehr jung war, hat man da auch noch nicht an Krebs gedacht und wurde dann operiert, habe diesen Knoten dann entfernt oder einen der Knoten dann entfernt bekommen und als ich dann zum Fädenziehen eine Woche später zurück in die Klinik kam, sagte mir dann der Assistenzarzt, apropos, Herr Zimmer, wir haben das Ergebnis aus der Gewebeprobe zurück und es ist ein Tumor, also Krebs. Mhm. Und das hat man mir so im Nebensatz gesagt, da ist für mich erstmal die Welt zusammengebrochen und das ist halt der Unterschied zwischen der Situation mit den Schulden, das war ein Dauerzustand. Mhm. Und das hier war so, wie wenn man es hat nicht kommen sehen und plötzlich kriegt man mit Vorschlaghammer eins voll auf die Nuss. Mhm. So dass da gar nicht viel Vorbereitung war. Und dann wurde ich noch operiert, habe dann so die entsprechenden Behandlungen bekommen. Das war in Anführungszeichen nur ein Zeitraum von 3 Monaten und die Prognose sah danach sehr gut aus. Mhm. Also dass ich das loswerden könnte, was sich ja auch dann ebenso bewahrheitet hat. Und der Optimismus war eigentlich, ich sag mal, wenn man, wie ich in der Situation, mehr oder weniger gefühlt mit dem Rücken an der Wand steht, was bleibt einem anderes übrig für die Flucht nach vorne? Mhm. Und für mich war in der Situation schwierig, da ich gesagt habe, egal was jetzt hier passiert, ich werde niemandem zur Last fallen und werde bis zum letzten Tag, wo es bei mir geht, volle Leistung bringen und ich will auch kein Mitleid. Mhm. Das waren so die Kernsätze. Und was für mich eigentlich am schlimmsten war, ist, dass das Problem für mich selbst gar nicht so schlimm war, sondern mein Umfeld gar nicht wusste, wie sie damit umgehen sollen. Also ich weiß noch, also der Chefarzt hatte dann mittlerweile, das war ein Bekannter auch von meinen Vater angerufen. Ich kam dann zu meinen Eltern nach Hause. Da war eine Stimmung, wie als käme ich auf meine eigene Beerdigung. Und die waren eigentlich schlechter drauf wie ich selbst. Weil ich habe schon gesagt, ich war schon geistig einen Schritt weiter und habe gesagt, ja, okay, ich fange jetzt an zu kämpfen. Und die waren schon so, dass sie gar nicht wussten, wie sollen sie jetzt mit mir umgehen. Das war für mich viel schlimmer wie mein eigener Umgang damit. Ich hatte sehr, sehr schnell Klarheit, whatever it takes, I will fight.
Aber das heißt, dieser Optimismus, den hast du schon immer irgendwie in dir gehabt?
Ja, ich glaube, dass ich schon vom Grundsatz her eher ein Typ Mensch bin, der sagt, das Glas ist halb voll wie halb leer, egal in welcher Lebenssituation das ist. Das war wohl schon immer so. Und ich liebe es auch, gechallenged zu werden. Und das waren natürlich 2 ultimative Challenges. Also ich bin nie im Leben der den Weg des geringsten Widerstandes geht.
Du bist ja dann nach der Krebserkrankung für einige Monate in die USA gegangen und hast dort zufällig in der Bibliothek die Idee für dein neues Business entdeckt. Wie kam das zustande?
Also ich war dann genau in den USA. Ich musste mal was anderes sehen und den Kopf auch frei bekommen. Ja. Und wir waren dann in Cambridge. Das ist ein Vorort von Boston, wo die Harvard University ist. Und ich bin ein absoluter Bücherfreak. Und meine liebste Freizeit oder eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen ist durch Buchhandlung. Gut, die gibt es heute nicht mehr seit Amazon so viel. Mhm. Aber oder Bibliotheken zu gehen und mir da einfach Bücher anzuschauen und auch zu lesen. Und ich bin dann da durch die Harvard University gegangen, habe dort ich glaube, das war eine Master- oder eine Bachelorarbeit von irgendeinem Student dort. Das hieß How to Become Your Own ISP. Also wie wird man sein eigener Internetprovider? Mhm. Das war 96, wie gesagt. Und 1996 war Internet in Deutschland quasi unbekannt oder in den Kinderschuhen. Ja. Und ich war dann einer der Ersten, also ich habe dann dieses Buch dort quasi der Bibliothekarin abgeschwätzt. Und habe das dann mit nach Hause genommen, kam zu meinem Bruder, der war mittlerweile mit im Unternehmen und habe dem gesagt, Tobias, lass uns hier einen Internetprovider machen, das wird das nächste große Ding. Mhm. Und wir hatten uns damals ja gerade die Firma nochmal stabilisiert und noch ein paar gute Ideen, was man noch machen könnte, um wieder richtig durchzustarten. Und ich weiß noch, da saßen wir bei unserem Steuerberater und haben gesagt, Sie, wir haben hier eine tolle Idee. Wir brauchen nur 180.000 D-Mark, um die ganzen Investitionen zu stemmen. Und wir haben aber nur so 70.000. Also sprich, wir müssen die Bank noch überzeugen, dass die uns noch was leihen. Ja. Und dann hat er sich an den Kopf gegriffen, hat gesagt, ihr zwei seid wirklich total wahnsinnig. Und hat uns auch davon abgeraten. Aber zum Glück haben wir auch dort nicht auf den gehört, sondern das, was wir geglaubt haben, was die richtige Entscheidung war, gemacht und haben dann seit 1996 diesen diesen Internetprovider aufgebaut, der dann ja über viele Jahre den auch vom Know-how her und den ganzen Kontakten den Grundstein für Inexo gelegt hat.
Aber du hattest jetzt keine Angst, da nochmal in die Vollen zu gehen und dann nochmal so eine Bauchlandung mit einem Unternehmen hinzulegen?
Nein, in der Situation war ich echt vom Erfolg überzeugt. Also ich war sicher, das Internet habe ich auch recht behalten. Damals war das noch so, ich weiß, bei den ersten Vertriebsterminen, um jemandem einen Internetanschluss zu verkaufen, da haben Leute zu mir gesagt, ja, dann verkaufen Sie uns mal so ein Ding. Wir stellen das dann in den Flur neben die Faxmaschine, also quasi eine E-Mail-Maschine. Ja. Und so war die Wahrnehmung, was Internet sein wird. Und wenn man sieht, jetzt heute mit iPhone und diesen ganzen Apps und Digitalisierung, Wahnsinn. Und gut, ich habe das damals natürlich nicht so extrem gesehen, aber dass das Internet da schon die Dinge revolutionieren wird, da war ich mir 100% sicher.
Ja, und Sargate war ja danach auch ein voller Erfolg und du hast es dann auch irgendwann relativ schnell, glaube ich, erfolgreich verkauft. Warum hat es danach mit der Angestelltenkarriere nicht funktioniert?
Genau, also im Prinzip 96 ging das ja los. 1998 war ja dann diese Privatisierung der Deutschen Telekom, also T-Aktie, was ja für die Aktie gekauft hat, dann zeitweise ein Desaster war. Ja. Es wurde aber das Monopol ja aufgebrochen durch diese Privatisierung. Also vorher gab es ja nur die Deutsche Telekom oder überhaupt die Post, die dieses Fernmeldemonopol, wie man das im Fachbegriff nennt, hatte. Und dann kam Wettbewerb. Also ich weiß nicht, auch da aus deiner Region gab es ja dann mal die Mobilcom, die da am Anfang sehr erfolgreich war, der dann auch eine Riesenpleite hingelegt hat, der Schmidt mit ein paar Milliarden. Und im Zuge dessen haben alle Energieversorger auch angefangen, sich mit dem Thema Telekommunikation, Internet und so auseinanderzusetzen. Und die lokale RWE-Tochter hier, die hatte dann relativ schnell erkannt, wir haben zwar die Netze, aber wir brauchen jemanden, der das Internet und die Produkte auch versteht und einen Vertrieb machen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass die sich bei mir beteiligt haben und wir dann einen Joint Venture hatten. Also quasi mein Bruder und ich und der RWE-Konzern. Und diesen Verkauf habe ich 2000 gemacht. Ja. Da war ich 28 gerade, genau, also 27, wurde gerade 28 und hatte dann eine Visitenkarte mit Vorstand, also wir hatten eine Aktiengesellschaft dann draus gemacht und RWE Group drauf, da hat man natürlich gedacht, okay, was kann es einer Karriere noch besser geben, quasi von Pleite mit 20 jetzt zum Vorstandsposten im Großkonzern. Ja. Das war am Anfang auch schön, aber so nach 2-3 Jahren war ich vollkommen desillusioniert, weil auf der einen Seite bringt natürlich so ein Konzern eine gewisse Stabilität und Sicherheit. Aber mir ist dann für mich persönlich bewusst geworden, dass Sicherheit zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber dass dieser Gestaltungsanspruch und die Freiheit, die ich brauche, um Dinge umzusetzen, der ist da vollkommen fehl am Platz. Und der wird auch gar nicht gutiert. Und ich habe dann irgendwie versucht, das mit immer mehr Sport. Ich habe dann angefangen, Triathlon zu machen, Marathon zu laufen, weil einfach, es gab dann mal so eine Situation, da habe ich ein Mail bekommen von meinem Vorgesetzten, ich soll doch bitte den Mitarbeitern samstags und sonntags keine Mails mehr schreiben. Die fühlen sich da unter Druck gesetzt, sondern freitags mittags bis montags soll ich irgendwas anderes machen. Das ist natürlich, wenn man an sich selbst einen unternehmerischen Anspruch hat, irgendwie komisch und auch so eine Startup-Kultur gelebt hat. Aber ich glaube auch, das ist auch das Problem in diesen Großkonzernen, wenn die Verwalter und die Beschützer des Status quo diejenigen ständig übertrumpfen, die was verändern wollen, dann ist das extrem frustrierend. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, kann ich mir das hier noch vorstellen bis zur Rente? Und damals war ich dann irgendwie 33 und habe nur gedacht, 30 Jahre, da werde ich wahnsinnig. Und das war dann auch ein so Finding aus meiner Krebserkrankung, dass ich mir in der Situation gesagt habe, ich mache nie mehr etwas, worüber ich krank werde. Und die letzten 2 Jahre in diesem Großkonzernverbund war es dann schon so, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr bei der Arbeit hatte. Ja. Und wirklich wieder das Gefühl hat, wenn ich jetzt nicht etwas verändere, dann werde ich wieder krank. Und das waren so die Hauptmotivatoren, also der Drang nach Freiheit und auch die Möglichkeiten zu haben, diese Kreativität umzusetzen, der ist mir total abgegangen und hat gefehlt. Und dann dieser Drang oder dieses Versprechen mir selbst gegenüber, nichts mehr zu machen, wo ich Magengeschwür drüber bekomme. Dauerhaft.
Ja, und wie kam es jetzt zur Gründung von Inexo? Also wie bist du dann von dem Telekommunikationsunternehmen zum Glasfaser gekommen?
Ja, also im Prinzip hatte ich mit dem vorherigen Unternehmen auch schon Glasfaser gemacht, aber immer nur mit angezogener Handbremse. Und okay. Es war dann so, dass wir im Prinzip das Inexio-Konzept unserem Aufsichtsrat vorgeschlagen hatten. Und dann haben die sinngemäß mehr oder weniger gesagt, ja, Moment, da ist uns alles zu viel, zu schnell. Bitte macht euch keine Gedanken, so viel Geld auszugeben, sondern guckt lieber, wie ihr den Gewinn verdoppelt, ohne Geld auszugeben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man nichts investieren darf, irgendwie den Gewinn zu steigern. Und nach dieser Sitzung war mir klar, das passt einfach nicht mehr zusammen. Und dann haben wir, also mein Bruder und ich, gesagt, hier können wir dauerhaft nicht bleiben. Und haben dann, also wir hatten ja damals quasi ein Joint Venture mit RWE. Die hatten nicht komplett unser Unternehmen gekauft, sondern die hatten damals dann 75,5%. Mein Bruder und ich hatten noch 24,5. Mhm. Und dann ging ein Prozess los, der fast ein Jahr gedauert hat. Wie teilt man das wieder? Und da gab es auch alle Optionen. Wir haben den Vorschlag gemacht, wir kaufen die Firma zurück. Das wollte RWE dann nicht. Und dann haben die uns ausbezahlt. Und mit dem Geld haben wir dann Inexio gegründet. Ja. Aber im Prinzip war das nur die Fortschreibung dessen, was sich die letzten, also seit 1996, seit ich dieses Buch da in der Bibliothek von der Harvard University gefunden hatte, gemacht habe.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis das Unternehmen dann ins Rollen gekommen ist?
Ja, wir sind ausgeschieden bei RWE im Mai 2007 und die ersten Kunden haben wir angeschaltet bei Inexio im April 2008. Also sagen wir mal knappes Jahr, 11 Monate.
Und ihr hattet euch ja auch ziemlich große Ziele gesetzt. Ich glaube, 100.000 Kunden, das war eins der Ziele. War das von Anfang an gewollt, dass ihr explizit so hohe Ziele setzt? Oder was war der Grund dafür?
Nee, also dieses Ziel mit 100.000 Kunden, das kam erst später. Mhm. Angefangen hatte es, wir haben einen Geschäftsplan gemacht. Also erstmal, das ging auch nicht ganz ohne Emotionen, die Trennung vom RWE-Konzern. Die haben dann sehr lange versucht, uns dort das Leben sehr schwer zu machen. Ja. Und deswegen waren die ersten 2-3 Jahre unter dem Aspekt, nicht pleite zu gehen. Also wir wussten, wir haben im Prinzip es dann geschafft, eine Eigenkapitalausstattung von knapp 7 Millionen darstellen zu können. Und wir wussten, wenn wir mit den 7 Millionen nicht in die Profitabilität kommen, dann sind wir kaputt. Weil wenn man 7 Millionen verbrannt hat und dann zur Bank geht und braucht dann Kredit, um weitermachen zu können, das wird nicht funktionieren. Oder das funktioniert nie. Eine Bank ist kein Risikokapitalgeber. Sondern wir haben gesagt, die 7 Millionen, die wir jetzt hier Eigenkapital aufbringen können, das war im Prinzip alles, was wir hatten, an liquiden Mitteln, der Verkaufserlös von dem, was wir von RWE bekommen haben und was wir sonst noch ein paar Immobilien hatten, haben wir alles auf diese Karte Inexio gesetzt und wussten, es muss zum Erfolg kommen. Und, sagen wir, in der Anfangsphase dieser Druck des wirtschaftlichen Versagens plus das klare Feindbild, das RWE auch immer noch geschürt hat, uns das Leben schwer zu machen, hat die Mannschaft unheimlich zusammengeschweißt. Und nachdem wir dann im dritten Jahr profitabel wurden, also eigentlich schneller wie geplant, ist mir dann, da ist so eine gewisse Nachlässigkeit ins Unternehmen gekommen. Also wir hatten damals so nach 3 Jahren 60, 70 Mitarbeiter, waren schon relativ, also waren erfolgreich, wenn man Erfolg so definiert, dass man seine Ziele erreicht und auch profitabel. Und trotzdem ging dann so ein bisschen los, so eine Attitüde auf dem Flur, die ich gespürt habe, wir haben es jetzt geschafft. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn da so eine Selbstgefälligkeit reinkommt, weil das ist in der Regel der Anfang vom Ende. Und dann war klar, das Thema Feindbild haben wir verbraucht und das Thema wir gehen pleite hat auch keiner mehr auf dem Radar. Also die zwei Hauptmotivatoren, Angst und ein einheitliches Feindbild, wofür auch Kriege heute gestartet werden, ist weg. Also jetzt mal aufs Wirtschaftsleben übertragen. Ja. Jetzt muss was anderes her. Und das andere, was ich mir dann ausgedacht habe, war, es braucht eine große Vision. Und es musste etwas Griffiges sein. Wir haben damals so, keine Ahnung, 10, 11 Millionen Umsatz gemacht, hatten 4.000 oder 5.000 Kunden. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt etwas verkünden, was wirklich eine Hausnummer ist. Und nicht zu sagen, wir gehen jetzt von 4.000 oder 5.000 Kunden auf 10.000 Kunden, eine Verdopplung in 5 Jahren, das erzählt heute jeder. Sondern ich habe gesagt, wir wollen bis 2020 100.000 Kunden machen. Also eine Verzwanzigfachung. Da haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Wir hatten dann eine Veranstaltung in der Kongresshalle in Saarbrücken mit der Annegret Kramp-Karrenbauer, die war damals Ministerpräsidentin vom Saarland. Und die Politik hat damals so zum ersten Mal so richtig verstanden, dass dieses Thema schnelles Internet ein Riesenthema werden wird. Und es gab auch die ersten Förderprogramme, also sprich die Politik ist auf diesen Zug aufgesprungen. Und hatten wieder gemeinsame Veranstaltungen, die dann auch entsprechend medial, also von Presse und Fernsehen begleitet wurde. Ja, und da habe ich dann halt gesagt, wir wollen im Prinzip den Umsatz von 10, 11 Millionen verzehnfachen auf 100 Millionen und die Kundenzahl von 5.000 steigern auf 100.000. Mhm. Und da hat jeder gedacht, jetzt sind sie vollkommen größenwahnsinnig geworden. Ja. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr Zweifler auf der Gegenseite sind, desto besser ist die Idee. Weil wenn sie so einfach wäre, dann würden sie wahrscheinlich 100.000 andere Leute auch machen. Mhm. Und man braucht wirklich diese Bold Moves, um richtig was zu bewegen. Und das war halt so ein Bold Move. Und das hat dann auch das Unternehmen unheimlich zusammengeschweißt. Jedem war klar, darum geht's jetzt. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und dieses Selbstgefällige und wir haben schon was erreicht, das war mit einem Mal weg. Sondern jeder war total fokussiert auf dieser Vision und auf diesem Ziel. Mhm. Und ja, das hat dann super funktioniert. Wir haben sogar ein Jahr vor, also wir haben es nicht bis 2020 gebraucht, sondern hatten das Ziel 2019 schon erreicht.
Mhm. Das ist aber auch ein krasser Erfolg. Was würdest du denn sagen, sind die Faktoren für diesen Erfolg gewesen?
Also da gibt es sicherlich nicht den einen Faktor, sondern das sind mehrere Faktoren. Zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eine Vision im Unternehmen hat oder dass das Unternehmen eine Vision hat, was jeder Mitarbeiter vom Chef bis zum Hausmeister verstehen kann.
Ja.
Und das war bei uns halt ganz klar, 100.000 Kunden, 100 Millionen Umsatz. Das sind unsere Ziele in 8 Jahren zu erreichen. Das konnte sich jeder merken. Und plötzlich hat sich jeder dafür interessiert, wie viele neue Kunden haben wir denn diesen Monat gemacht? Und wir hatten dann runtergebrochen, weil, sagen wir mal, von 5.000 auf 100.000, da fehlen ja 95.000. Aber wenn man das durch 8 Jahre mal 12 Monate teilt, ist das pro Monat gar nicht so viel. Das sind 1.000 Kunden pro Monat.
Ja.
Und plötzlich waren so Sachen, weil Neudeutsch nennt man das ja heute KPI, waren plötzlich allen klar, wir müssen im Vertrieb Erfolg haben, wir müssen die Kunden dann noch anschalten und plötzlich wurde nochmal in einem Sog daran gearbeitet. Also die Vision ist ganz wichtig und dass die auch so einfach ist und so klar kommuniziert wird, dass jeder versteht. Das ist mal das Erste. Das Zweite, man braucht dann die richtigen Finanzpartner dafür. Also ich hatte bis 2012 hatten wir das im Prinzip komplett, die Amerikaner nennen das Bootstrapping, also mit Eigenmitteln der Gründer finanziert und mit Friends and Family. Also wir hatten dann ein paar Aktien verkauft an Freunde der Familie, an Mitstreiter der ersten Stunde, also Lieferanten, die uns dann super fanden. Und das Land Rheinland-Pfalz hatte 5% der Anteile mittlerweile übernommen. Mhm. Aber wir hatten keinen externen Investor drin. Das haben wir dann erst 2012 gemacht, nach einem langen Prozess. Wir hatten dann auch einen Private Equity Investor, mit dem wir uns eigentlich schon geeinigt hatten, der 10 Millionen bei uns investieren wollte, Eigenkapital. Mhm. Da haben wir 3 Tage vor dem Notartermin wieder abgesagt, weil das war eine reine Bauchentscheidung. Ich hatte jedes Mal, wenn ich den Vertrag geöffnet hatte, also das Word-Dokument, wo und nur mal eine neue Version zu lesen, haben sich mir die Nackenhaare gesträubt und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dauerhaft, wenn das in der Vertragsanbahnungsphase schon so ist, dass man kein gutes Gefühl hat, wie soll das denn sein, wenn man dann 5, 6, 7 Jahre mit so jemandem zusammenarbeiten soll? Und dann haben wir dann auch wieder einen Bold Move gemacht und haben 3 Tage vor Notartermin, Due Diligence, so war alles schon positiv abgeschlossen, aber haben gesagt, nee, wir machen es doch nicht. Und sind dann nach ein Jahr später zur Deutschen Beteiligungs AG gekommen, das ist ein sehr renommiertes Private Equity Unternehmen aus Frankfurt, die dann 10 Millionen bei uns investiert haben. Und so konnte ich sehr lange mit meinem Gründerteam die substanzielle Mehrheit im Unternehmen halten, ja, was auch wieder ein sehr großes Wir-Gefühl erzeugt hat, weil es war halt nicht nur der eine Gründer jetzt in meinem Fall, sondern es waren neben mir noch 6 Kollegen, sodass wir auch sehr breit in der Firma aufgestellt waren und nicht nur hier ist jetzt einer, der da partizipiert. Dann kam 3 Jahre später der nächste Private Equity Investor, der dann die nächste Finanzierungsrunde gemacht hat. Also man braucht dann die richtigen Finanzpartner. Dann braucht man natürlich Mitarbeiter, also das Team, das muss einfach performen. Und da haben wir auch eine super Leistung gehabt. Und dann natürlich eine Unternehmenskultur, die dieses Wachstum auch macht. Also ich sehe das bei vielen Unternehmen, die erzählen dann, wir haben hier eine Fehlerkultur, jeder darf Fehler machen. Aber wenn dann jemand einen Fehler macht, wird er geköpft. Das ist ja auch ein Beispiel, was ich in meinem Buch beschreibe. Da hat mal jemand bei uns einen Fehler gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass die ARD-Webseite von der Tour de France in dem Jahr irgendwie 2, 3 Stunden nicht erreichbar war, bei der wichtigsten Etappe noch. Und da gab es natürlich Riesendruck von allen Seiten. Der Intendant vom SR, also vom Saarländischen Rundfunk, rief da an, was das für ein Idiot war und bla bla bla. Und mein Aufsichtsratsvorsitzender hat dann von mir verlangt, ich soll den, der den Fehler gemacht hat, feuern. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, weil in dem Moment, wo man so etwas macht, kommt man von einer Fehlerkultur in eine Angstkultur. Jetzt hat mal jemand einen Fehler gemacht und wenn man den dann vor die Tür setzt, und da habe ich meinem Chef, also meinem Aufsichtsratsvorsitzenden gesagt, nein, ich rede mit dem Mann und wir feuern den nicht, sondern der wird der beste Mitarbeiter danach, und so kam es auch. Und der hat selber gewusst, dass er einen Fehler gemacht hat, aber ich meine, shit happens. Und wenn man dann dazu steht, und das sind dann auch so Sachen, wo dann plötzlich Leute sich was trauen, was sie im Großkonzern gar nicht mehr machen, weil da haben sie nur Angst, dass sie dann nach beim Controller antreten müssen. Das war so ein Thema, und dann einfach diese Attitüde zu versprühen, wir werden Erfolg haben, wir geben nie auf und wir lassen uns nicht von unseren Ängsten beherrschen. Und ich konnte das halt immer aufgrund auch meiner Historie sehr, sehr glaubwürdig vertreten. Und das hat zu so einem Sog geführt, dass egal wo ich hinmarschiert bin, die Mannschaft wie eine Eins hinter mir her ist. Also ich sag mal, im Prinzip, ich habe die klassische Führungsaufgabe erfüllt. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, aber bei uns hat das halt sehr gut funktioniert.
Ja. Aber würdest du denn sagen, dass es in deutschen Großunternehmen tatsächlich so ein Problem ist mit der Angstkultur auch?
Ja, glaube ich schon. Ich hatte gerade die Tage eine Diskussion mit jemandem, wo es darum ging. Elon Musk war ja letzte Woche in Deutschland. Und da kam die Diskussion auf, warum hat denn Daimler oder BMW oder sonst irgendeiner nicht so jemand wie Elon Musk in den eigenen Reihen, der sowas machen kann? Und habe ich gesagt, ja, weil der in solchen Unternehmen gar nicht erst groß wird. Wenn der Elon Musk Hauptabteilungsleiter bei BMW oder bei Daimler gewesen wäre, der wäre ein Nichts. Und Disruption und, sagen wir mal, den Status quo zu challengen, kann ich nur in einem Mindset von Freiheit, wo ich auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen muss. Und deswegen hat Tesla auch diesen Erfolg. Und ich glaube, das gilt im Kleinen für ganz, ganz viele Dinge. Und wenn man sich mal anschaut, es gibt auch so viele so Venture-Capital-Fonds von Großkonzernen. Ja. Die sind quasi alle erfolglos. Da muss man sich doch fragen, warum?
Ja, aber ich denke auch, das ist ein gängiges Problem und da kämpfen viele deutsche Unternehmen mit, vor allen Dingen, weil man hat da immer so eine Abteilung, die werden dann alle 2 Jahre mal durchgewühlt, weil da irgendwas nicht funktioniert, aber hinterher wird es nicht besser.
Genau.
Weil die gleichen Fehler wieder gemacht werden.
Genau. Und sagen wir mal, man verspürt auch den Druck, nicht bei mir am Anfang und auch dem Team, ohne dass das jetzt Angst war, aber wir wussten, wenn wir uns große Fehler leisten, dann kann das Ende bedeuten. Dann agiert man vorsichtiger, aber nicht angstgesteuert, sondern einfach nur vorsichtiger. Und man ist auch gezwungen, schnelle Erfolge zu zeigen. Und dadurch konnten wir, sagen wir, diese deutsche Krankheit, dass man das perfekte Produkt erst auf den Markt bringen will, ein Stück weit machen. Bei uns war es so, wir müssen möglichst schnell in die Umsatzrealisierung kommen. Weil ansonsten geht uns vielleicht das Geld aus. Und dieser Druck, den haben sie im Großkonzern nicht. Da ist so die Attitüde, ja, ich habe noch Budget und wenn das Budget nicht mehr reicht, dann brauche ich nur eine gute Story, dann kriege ich nächstes Jahr nochmal mehr Budget. Solange die Kasse gefühlt noch voll ist. Und als Startup haben sie das nicht, sondern sie wissen, ich habe das ja eben kurz erläutert, wir wussten, wenn die 7 Millionen, die wir Eigenkapital haben, leer sind und wir nicht profitabel sind, dann haben wir kein Proof of Concept und dann können wir Bankkredite vergessen. Und wo soll es dann herkommen? Und das erzeugt natürlich auch eine Get-it-done-Attitüde, die man in so einem Großkonzern, da ist einfach zu viel Sicherheit.
Ja.
Und diese also ich glaube, das ist eine trügerische Sicherheit, aber gefühlt ist die zumindest da. Die führt halt dazu, dass man nicht mit diesem Nachdruck agiert, wie wenn man, ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, den Bunsenbrenner am Hinterteil verspürt.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du das Unternehmen verkauft und ich schätze dich jetzt so ein, dass du dir dann auch gleich wieder neue Ziele gesetzt hast. Was kommt denn jetzt für eine neue Etappe in deinem Leben oder willst du Inexio einfach auf eine neue Stufe heben? Ist das so dein Antrieb?
Ja, also als wir mit dem Investor in die Verhandlungen gegangen sind, haben wir schon eine größere Vision auch wieder verkauft. Es gibt in Deutschland in diesem Markt im Wesentlichen 2 erfolgreiche Unternehmen im Glasfaserausbau. Das ist einmal die Deutsche Glasfaser, unser damals größter Wettbewerber. Und wir, beide Firmen haben einen etwas unterschiedlichen Fokus und auch eine unterschiedliche Historie. Aber in den letzten 10 Jahren waren wir die beiden, die am nachhaltigsten waren. Und unsere Überlegung war, als wir den Verkaufsprozess eingeleitet haben, dass wir gesagt haben, wenn man den Markt jetzt richtig durcheinander wirbeln möchte, muss man diese beiden Firmen kaufen und zusammenführen. Hat dann erstmal dazu geführt, dass man einen Investor mit entsprechend tiefen Taschen finden muss, der sich auch beide Unternehmen von der Größe her abbilden kann. Und das ist uns auch dann mit EQT und OMAS, also wir haben jetzt im Prinzip 2 Private Equity Investoren. OMAS ist ein Pensionsfonds aus Kanada. Und EQT, halt dieser Private Equity Investor aus Schweden, gefunden und haben dann etwa ein halbes Jahr, nachdem EQT zunächst die Nexio gekauft hat, aber hatten wir schon die Vision, wir versuchen dann die Deutsche Glasfaser ebenfalls zu übernehmen, also jetzt die Private Equity Investoren und dann aus beiden Unternehmen die Nummer 3 nach der Deutschen Telekom und Vodafone in Deutschland zu bauen. Und an dieser Vision arbeiten wir jetzt. Ich bin im Moment in dieser kombinierten Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser Nexio, der Chief Integration Officer. Mhm. Also sprich, ich muss jetzt oder kümmere mich darum, dass die Unternehmen oder dass aus zwei eins wird, ohne dass ja viele Fusionen funktionieren ja nicht, weil es da irgendwie dann doch nicht so schön ist, wie es mal vorher in der PowerPoint-Folie hingemalt hat. Und das verantworte ich jetzt. Und zusätzlich habe ich noch die Vertriebsverantwortung für die Geschäftskunden. Mhm. Und mein Ziel ist es jetzt, wir haben gerade letzte Woche announced, der neue CEO der Gruppe ist der Thorsten Dirks, ist ehemaliger Vorstand von E-Plus Telefonica und zuletzt war er bei der Lufthansa. Mhm. Und mit dem gemeinsam und noch einigen Kollegen mehr werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Jahren, ja, aus diesen beiden Unternehmen den drittgrößten Anbieter in Deutschland zu bauen. Mhm. Und ja, das ist unser Anspruch. Ich bin in dem Unternehmen selbst noch der drittgrößte Gesellschafter nach den beiden Private Equity Investoren. Also ich habe nicht alles verkauft, sondern nur einen Teil und habe auch, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag daran, dass das jetzt auch so geklappt hat. Ja. Und von daher habe ich ein sehr großes Interesse, dass die beiden Unternehmen oder dass jetzt ein Unternehmen ist, sich auch positiv weiterentwickeln. Und da arbeite ich dran und parallel habe ich seit knapp anderthalb Jahren ein Family Office, wo ich dann quasi den Teil des Geldes, den ich jetzt über den Verkauf erlöst habe für mich privat, wieder reinvestiere. Im Wesentlichen ist das im Prinzip ein kleiner Private Equity Venture Capital Fonds.
Mhm. Das heißt, damit unterstützt du dann andere Startup-Unternehmen in Deutschland?
Genau.
Und das ist jetzt auch so ein Ziel, was du angehen möchtest, weil die Startup-Kultur in Deutschland immer noch hinterherhinkt?
Genau. Also zum einen, weil sie hinterherhinkt, also ich mache da auch nicht unbedingt nur Investments jetzt, die betriebswirtschaftlich getrieben sind, sondern auch teilweise soziale, Social Entrepreneurship, wie man das Neudeutsch nennt. Also ich bin zum Beispiel beteiligt bei einer Initiative, die ich sehr spannend finde, die heißt Startup Teens. Das ist im Prinzip eine Plattform von verschiedenen Unternehmern. Also der Daniel Krause von Flixbus ist da zum Beispiel auch im Gesellschafterkreis. Fabian Kienbaum, um noch nur ein paar Namen zu nennen. Mhm. Und der Anspruch ist halt, das Unternehmertum attraktiver zu machen. Ja. Weil ich finde es ganz merkwürdig, dass es in Deutschland, wenn man so anschaut, was ist denn quasi die Berufung eines Abiturienten, dass, wenn man jetzt Lehrer, Beamte und so mal alles zusammenzieht, der öffentliche Dienst mit fast 50% so quasi der Berufswunsch ist. Und da stelle ich mir die Frage, wir nennen uns selbst das Land der Dichter und Denker und auch der Erfinder. Aber wir haben schon, wenn man sich auch die großen Firmen Siemens, Bosch und so weiter mal anguckt, wo ist denn das Siemens und Bosch der letzten 30 Jahre? Ja. Ich glaube, SAP war der Letzte, der mal wirklich was Großes hier in dem Land hervorgebracht hat. Und oder die Jungs, die das gegründet haben. Woran hängt es, dass alles, was in diesem Digitalisierungsthema aus den USA oder aus China kommt? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlechter Trend und da muss dringend gegengesteuert werden. Also das ist eine Initiative, die ich unterstütze. Und eine der Sachen, die wir jetzt dort haben, ist ein YouTube-Channel, wo man programmieren lernen kann, um das auch attraktiver zu machen oder einfacher Zugang den Leuten zu machen. Dann habe ich jetzt gerade ein Startup finanziert, das nennt sich Blue Future Project aus Saarbrücken. Die machen Wasseraufbereitungsanlagen für Afrika. Also auch dort glaube ich nicht, dass man damit ein Riesengeld verdienen will oder kann, sondern da geht es darum, einfach die Lebensbedingungen für Menschen, denen es viel, viel schlechter geht wie uns, zu verbessern. Und da ist die Profitabilität zweitrangig, sondern da geht es um die Sache. Und wir haben dort einen Partner aus Tansania in der Firma und der sagt, wir wollen keine Entwicklungshilfe. Also es ist auch ein Afrikaner naturgemäß. Und der sagt, wir wollen keine Entwicklungshilfe, sondern wir wollen Investment. Ja. Das sind so Themen. Dann habe ich jetzt ein Startup in München, die machen Payment-Systeme auch für den afrikanischen Kontinent im Wesentlichen, weil da gibt es ja keine Bankfilialen und keine Kreditkarten. Da läuft das meist über das Handy, da braucht man ganz andere Zahlungsverfahren. Also ganz, ganz breit gefächert. Ja, das ist jetzt so die beiden Themen, mit denen ich mich so den ganzen Tag über beschäftige.
Du hast den Grund für die schlechte Startup-Kultur in Deutschland aber schon erwähnt. Das ist nämlich auch die Angstkultur. Die merkst du nicht nur bei Unternehmertum, sondern eben auch bei Aktien. Und Deutsche scheuen von sich aus immer das Risiko. Das ist ein Phänomen.
Ja, das ist ein ganz, ganz schlimmer Trend. Ich weiß auch nicht, wie man dem begegnen kann. Weil wenn ich jetzt auch sehe, wie die Politik in der Corona-Krise agiert und kommuniziert, ist es ja so nach dem Motto, wir haben hier eine Naturkatastrophe und als solches würde ich mal eine Pandemie sehen und der Staat kann dich wirkungsvoll davor schützen. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der einzige Weg, dauerhaft das zu lösen, ist über Eigenverantwortung oder über mehr Eigenverantwortung. Hm. Und ich glaube, das Pendel in Deutschland ist zu weit in eine Richtung ausgeschlagen, nämlich in die, dass man hier ein Staat, der sich um alles sorgen sollte, Mindset entwickelt hat. Und ich glaube, das muss wieder ein Stück weit zurückpendeln. Also ich will keine amerikanischen Verhältnisse, nur um das auch klar zu sagen. Aber ich glaube, irgendwo muss es einen gesunden Mittelweg geben. Und ich denke, in Deutschland ist viel zu sehr diese Staatsgläubigkeit wieder oder hat Einzug gehalten. Und ich glaube, wir müssen wieder zurück in die Eigenverantwortung oder mehr in die Eigenverantwortung.
Wir haben jetzt schon über eine ganze Menge Charaktereigenschaften von dir gesprochen. Eigenverantwortung ist ja eine Charaktereigenschaft, Optimismus eine andere. Welche haben denn noch zu deinem Erfolg beigetragen?
Also ich glaube, drei Sachen, die mich persönlich da irgendwie auszeichnen. Das ist einmal, dass man mir nachsagt, dass ich eine enorme Überzeugungskraft habe. Mhm. Das zweite, Neudeutsch Resilienz, also quasi niemals aufzugeben, sondern immer weiterzumachen. Und dann auch eine Zielstrebigkeit und Fokussiertheit, mich nicht zu verzetteln, sondern hier ist ein Ziel oder eine Handvoll Ziele und mit aller Konsequenz die zu verfolgen. Das ist die positive Sichtweise, wenn man das jetzt, man könnte das ja auch argumentieren, das Glas ist halb leer, dann könnte man sagen, mein Verkaufstalent, meine Sturheit und meine Rücksichtslosigkeit. Weil das ist natürlich, auch dort ist der Grat ist schmal. Das ist das, was ich eben mit dem Pendel gemeint habe. Man muss immer gucken, dass das nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung schwingt. Aber ich glaube, man muss erstmal gegen den Strom schwimmen wollen und auch können und das auch aushalten. Und dann halt wirklich die Dinge zu machen, vor denen sich viele sträuben zu tun. Und das sind auch manchmal harte Entscheidungen. Das ist ja auch was ich in meinem Buch beschreibe. Ich habe ja dann einen riesen Konflikt wieder familiär gehabt mit meinem Bruder und mit meinem Vater, was letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass die beiden das Unternehmen verlassen haben. Also mein Vater war im Aufsichtsrat. Und ja, deswegen, sagen wir mal, Zielstrebigkeit könnte man ja auch als Rücksichtslosigkeit interpretieren. Und deswegen, also man muss immer gucken, dass man das Ganze auch menschlich macht. Aber wenn es im Sinne des Unternehmens war, habe ich mich immer für das, was im Unternehmen getan werden muss, entschieden, ohne Ansicht auf die Personen. Ja, das, glaube ich, sind so die Erfolgskriterien, die den Erfolg letztlich dann herbeigeführt haben. Mhm.
Ja, du hast das Buch eben nochmal angesprochen. Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance. Ich kann es nur empfehlen. Also ich habe da ganz viel mitgenommen. Und du hast ja bewusst auch leere Seiten mit Aufgaben versehen, dass man da selber dann eben auch nochmal was über sich dann rausfindet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor.
Ja, absolut. Also ich bin ständig quasi mich selbst am Optimieren und am Neu-Dazulernen. Und deswegen, als ich wurde mehr oder weniger von vielen externen Kräften dazu motiviert, auch ein Buch zu schreiben über das, was ich so die letzten 30 Jahre Unternehmertum erlebt habe, dann war ja sehr schnell klar, okay, wenn ich das jetzt als reine Autobiografie mache, dann ist das vielleicht auch mit einer gewissen Eitelkeit verbunden oder sonst irgendwas. Und ich habe dann sehr lange überlegt mit jemandem, der mich dort gecoacht hat, was kann man denn machen, dass das auch Nutzen stiftet? Weil jetzt einfach zu sagen, hier ist die tolle Erfolgsgeschichte und man macht das nur autobiografisch, dann glaube ich, wäre das, wie gesagt, halt sehr schnell in dieses Eitelkeitsthema abgedriftet. Und für mich war wichtig, dass ich die Menschen, die das lesen, auch mitnehmen kann und begeistern kann und vor allem, dass jeder für sich auch konkret irgendwas damit rausziehen kann. Und ich denke, das ist mit diesen, also am Ende von jedem Kapitel sind im Prinzip dann so ein paar kritische Fragen zur Reflexion, zur Selbstreflexion gestellt und ich kann nur empfehlen, wirklich sich da auch die Zeit zu nehmen, das Buch nicht nur in einem Rutsch durchzulesen, sondern damit zu arbeiten und wirklich auch an seiner Komfortzone zu arbeiten und zu gucken, was kann ich mehr, weil ich glaube, in den meisten Menschen steckt mehr, wie sie abrufen. Und was sie hindert, ist die Angst. Also jetzt nicht Angst im Sinne von, es passiert was Schlimmes, sondern auch die Angst, schon die Komfortzone zu, nicht mehr zu verlassen, sondern nur an die Grenzen zu gehen.
Ja, absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch zum obligatorischen Merch-Shuffle. Das heißt, ich nenne jetzt Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Kann lang sein, kann kurz sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du auch schon ein, zwei Mal genannt, nämlich Freiheit.
Freiheit ist für mich der wichtigste Wert überhaupt, ohne den alles andere obsolet wird oder ist. Mhm.
Ja, der nächste Begriff habe ich auch aus dem Buch, Käsestaat.
Käsestaat? Mhm. Ach so, jetzt stand ich gerade auf der Leitung. Ja, das war ja der, also gemeint ist der US-Bundesstaat Wisconsin in dem, genau. In dem Kontext von meinem Buch. Da war ich Austauschschüler 1989-90. Und für mich war das ein Kulturschock, weil ich wollte unbedingt in die USA, aber eigentlich wollte ich nicht in die USA, sondern ich wollte nach Kalifornien. Und hatte so ein Bild im Kopf von, keine Ahnung, San Diego, Los Angeles, Venice Beach, Malibu und ein Jahr nur im Surfbrett und in kurzen Hosen herumlaufen. Und dann kam ich in den mittleren Westen und habe nur Farmen, Bauernhöfe und Traktoren gesehen. Hatte aber dann das Glück, auf diese Privatschule zu kommen, die mein Leben schon, glaube ich, sehr grundsätzlich im Positiven verändert hat und mir die Augen geöffnet hat.
Man kann ja auch sagen, du hast eine enge Beziehung zu den USA, weil dein erstes Unternehmen, das hast du ja praktisch auch da entdeckt, mehr oder weniger.
Genau, also ich habe nach wie vor noch sehr enge Beziehungen in den USA. Ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis. 2020 war jetzt wegen Corona das erste Jahr seit, ich glaube, seit 1990, wo ich nicht in den USA war. Hm. Ja, ich glaube, viele Dinge kann man sich da auch im Positiven abgucken. Auch vieles als Negativbeispiel. Ich glaube, es ist wirklich das Land der Extreme, auch gesellschaftlich. Ich denke, dort ist das Pendel da, wegen Trump zu sehr in die andere Richtung, also quasi diametral entgegengesetzt zu Deutschland ausgeschlagen. Aber ich glaube, nach wie vor gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo wir auch uns positive Impulse aus diesem Land nehmen oder auch Vorbilder dort uns anschauen können. Hm.
Der nächste Begriff ist Zeit.
Ja, Zeit ist der Gleichmacher. Egal, wie viel Geld man hat oder wie viel Erfolg, Zeit ist das, was für alle von uns endlich ist. Und ich hatte vor kurzem mal ein sehr, sehr emotionales Gespräch mit einer Freundin und habe gesagt, ich würde viel von meinem Geld eintauschen, wenn ich mehr Zeit dafür bekommen könnte. Aber das geht halt leider nicht. Von daher ist Zeit so, dass ja der Gleichmacher für alle, egal ob reich, arm, krank, gesund und so weiter. Und deswegen sollte man mit der Zeit höchst pfleglich umgehen und sie vor allem nicht verplempern.
Ja. Der nächste Begriff ist Reichtum.
Reichtum ist relativ. Und von daher ist das für mich auch kein Wert an sich, sondern das ist ein Aggregatzustand.
Hm. Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
Digitalisierung ist die größte Herausforderung, die ich für uns als Gesellschaft und auch für die Unternehmen sehe und auch für den Staat sehe. Und ich denke, die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben dort schon einen riesen Aufholbedarf und den müssen wir jetzt mit auf allen Ebenen in den Unternehmen, in der Gesellschaft und auch in der Politik endlich beherzt angehen. Corona ist so ein Beispiel dafür. Ich selbst war Corona positiv getestet worden im Oktober. Und wenn man dort sieht, dass sich ein Gesundheitsamt 5 Tage später per Briefpost meldet, man das Gefühl hat, wenn man mit denen spricht, dass es dort gar keine vernünftige IT-Strukturen gibt, sondern dass die irgendwie das als Checkliste im Excel führen, ja. Dann muss man sich an den Kopf greifen.
Aber du bist schnell wieder gesund geworden.
Ja, ich habe also einen relativ milden Verlauf gehabt und ist nichts zurückgeblieben.
Zum Glück. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist auch etwas, was dich sehr geprägt hat, nämlich Kilimandscharo.
Kilimandscharo hat mich vor allem wieder Demut gelehrt und vor allem auch sagen wir, die Werte, die ich im Unternehmen vorgelebt habe, eine Vision zu haben, man will dorthin, Durchhaltevermögen, also Querstrich Resilienz, sagen wir, auch unbequeme Situationen meistern, den Schweinehund überwinden, sprich die Komfortzone verlassen. All das sind Dinge, die ich am Kilimandscharo ganz kondensiert in einer Woche, ich war mittlerweile dreimal dort, also dreimal einer Woche immer wieder erlebt habe. Und es ist für mich jedes Mal eine augenöffnende Erfahrung, auch beim dritten Mal.
Man muss auch sagen, du hast am Anfang Höhenangst gehabt und die hast du dadurch besiegt, ne?
Ja, durch den Kilimandscharo nicht, aber weil das ist eigentlich kein Bergsteigen, sondern das ist ein Wanderweg, der ist halt sehr, sehr lang und sehr hoch, aber man hat dort nicht so Situationen, wo man dann abstürzen könnte. Mhm. Ich habe aber jetzt, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und nach dem ersten Mal Kilimandscharo, habe ich, also ich führe so eine Bucketliste, weil ich noch alles machen will in meinem Leben. Und einer der Punkte, der drauf war, seit ich ein Kind bin, ist, ich will aufs Matterhorn. Und das war immer ganz, ganz weit weg wegen diesem Thema Höhenangst. Aber ich war jetzt Ende August auf dem Matterhorn und habe jetzt 3 Jahre lang mit einem Bergführer aus Zermatt mir die Höhenangst abtrainiert. Also ich habe es jetzt nicht mehr, ist weg. Und vorher war das unvorstellbar. Also ich habe immer noch Höhenangst im Sinne, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe einen Geschäftspartner in London, die haben ein Büro in der 40. Etage in der City und da gibt es einen Glasaufzug. Also das ist für mich immer noch der Horror, wenn ich da hin muss und mit dem Aufzug da hochfahren geht noch runter, ist ganz schlimm. Aber beim Bergsteigen ist die Höhenangst weg. Das ist ganz erstaunlich.
Ja. Der vorletzte Begriff, das ist Saarland.
Das ist meine Heimat, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und ja, und es ist Europa, weil dadurch, dass hier so viele Länder aneinander grenzen, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, dieser Gedanke von Europa, den lebt man hier quasi jeden Tag.
Und schließen möchte ich mit Herzblut.
Ja, Herzblut ist das, was ich in meiner Rede zur 10 Jahre Inexio gesagt habe. Da habe ich dann so gesagt, wir haben den Erfolg, weil wir innovativ sind und besser wie die anderen und bla bla bla. Aber das, als ich die Rede vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, das kann eigentlich jeder von sich sagen. Also können Telekom auch kommen, wir haben jetzt hier ein neues Produkt und sind wir wiederum innovativer. Und ich glaube wirklich, das Erfolgsgeheimnis auch des Unternehmens Inexio ist, das fängt natürlich bei mir an, weil ich es immer vorgelebt habe, aber dann auch übertragen auf die Mitarbeiter, dass die alle mit Herzblut bei der Sache sind oder anders gesagt, die meisten Mitarbeiter hier in dem Laden, die hätten sich in den letzten 10 Jahren auf dem Weg mit mir die Hand für das Unternehmen abhacken lassen. Und das kriegt man nur mit Herzblut hin und nicht mit irgendeinem Bonusprogramm.
Ja, schöner Schlusssatz. David, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war das erste Interview im Jahr 2021 bei Mehr Mut zum Glück. Ich fand das Interview mit David Zimmer sehr inspirierend und ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich auch. In einem Monat geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Ich danke dir erstmal fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.